Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Schön dürfen wir hier zusammen sein, dürfen wir miteinander auch Gottesdienst feiern. Ich weiß nicht, wie ihr die letzte Woche erlebt habt. Gebetswoche, immer etwas Besonderes, nicht wahr? Seid ihr zu einem Treffen gegangen in der Gebetswoche? Drüben in der Örtli Matt, vielleicht auch regional bei euch daheim? Wie habt ihr die Gebetswoche erlebt? Bei mir war sie recht intim, im kleinen Kreis mit meiner Frau zusammen. Und doch ist es irgendwie was Besonderes, wenn man da zusammensitzt und sich gegenseitig die Lesung vorliest, sich Gedanken drüber macht. Weiß jemand noch das Thema von der Gebetslesung diese Woche? Fangfrage, gell? Jünger, genau, oder Jüngerschaft. Es hat ganz am Anfang, vor einer Woche war das dran, hat es ein Zitat von Ellen White drin gehabt in der Gebetslesung, aus Science of the Times vom 20. April 1891. Und das hat mich fasziniert, das Zitat. Dort heißt es, wir müssen das Vorbild studieren und wie Jesus werden. Sanftmütig und von Herzen demütig. Rein und unbefleckt. Und als ich so darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, was für ein hoher Anspruch. Wir müssen das Vorbild studieren und wie Jesus werden. Ist jemand schon wie Jesus hier? Ich bin es noch nicht. Und aus mir kann ich es nicht werden, aber du hast genau recht, du hast mein Predigt-Skript gelesen. Wir können es nur durch Gottes verändernde Kraft, durch seine Gnade. Und versteht mich richtig, ich möchte nicht am Ziel schrauben, aber ich muss dran schrauben, dass ich die richtige Hilfestellung habe, um dorthin zu kommen. Jesus ruft Menschen auf in seine Nachfolge oder Jüngerschaft, wie es auch genannt wird. Und dieser Ruf ist eigentlich der radikalste Ruf, den man sich vorstellen kann. Wie war das denn bei Jesus seinem Erdenleben? Jesus wandert durch die Gegend, durch Galiläa und sieht dort die verschiedenen Leute, ob es ein Simon ist, ob es Johannes ist, ob es wer auch immer ist. Und dann ruft er sie auf, seid Menschenfischer. Lasst alles stehen und liegen und folgt mir nach. Ist das an Radikalität zu überbieten? Stell dir vor, du müsstest von heute auf morgen Beruf, Familie, Umgebung, Freunde zurücklassen. Für mich tönt das sehr radikal. Nachfolge ist etwas, was den kompletten Menschen betrifft und was dein Leben auf den Kopf stellt. Für mich bedeutet Jüngerschaft aber auch ein Leben mit Ziel. Einen Jünger gibt es nur, wenn es einen Meister gibt oder jemand, dem man nachfolgen kann, sonst gibt es keinen Jünger. Also ein Leben mit Ziel und auch ein Leben mit Auftrag. Wir alle kennen Matthäus 28, Vers 19 und 20, nicht wahr? Geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern. Tauft sie und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Habt ihr aufgepasst bei der Reihenfolge? Erster Schritt ist, geht hin, oder? Zweiter Schritt ist, macht zu Jüngern. Dritter Schritt ist, tauft sie. Vierter Schritt und lehrt sie halten. Wir Adventisten haben es ein bisschen umgekehrt. Bei uns ist es meistens, geht hin, lehrt sie, tauft sie, macht sie zu Jünger. Das ist so ungefähr unsere Reihenfolge. Aber in der Bibel ist es eigentlich andersrum. Vier Imperative. Könnt ihr euch gerne anschauen. Wir alle stimmen überein, wir müssen hingehen, nicht wahr? Haben wir gemacht, letzter Sonntag Adra stand. ihr habt nicht nur 1.000 Franken eingenommen, ihr habt auch zig Leute gesehen, die für den Crepe bezahlt haben, sonst hättet ihr die 1.000 Franken nicht. Das heißt, ihr habt Kontakt mit Menschen aufgebaut. Genau das bedeutet es, hingehen. Ob es der Adra-Stand ist, ob es der Büchertisch ist, ob es Verteilaktionen sind an Briefkästen oder anderem, ob es Liga-Leben- und Gesundheitsvorträge sind, Konzerte, die öffentlich stattfinden und anderes. Hingehen, Menschen die Möglichkeit geben, mit dem Evangelium in Kontakt zu kommen. Ich freue mich, dass ihr das praktiziert hier in der Örtlimat. Und ich möchte euch ermutigen, macht weiter. Wir sind nicht verantwortlich für das Maß der Frucht. Wir sind verantwortlich für Sehen. Und ich freue mich, darf ich in so einer aktiven Gemeinde sein. Beim zweiten Schritt, Macht zu Jüngern, da wird es herausfordernd, nicht wahr? Es ist doch viel einfacher, 28 Glaubenspunkte durchzunehmen und zu sagen, glaubst du ja oder nein, fragen wir bei jeder Taufe ab. Erst im Ausschuss und dann später nochmal bei der Taufe. Also wir sind genau. Aber ob einer ein Jünger ist, kann ich das auch einfach so abhaken? Kann ich das mit 2, 3 Fragen klären? Ist nicht ganz so einfach. Griechisch Jünger bedeutet Mathetes. Ein Nachfolger, ein Jünger oder ein Schüler. Die meisten von uns sind in die Schule gegangen, nicht wahr? Und die meisten von uns haben Minimum von 9 Schuljahren verbracht. Mancher viel mehr und mancher hört nie auf. Ich habe den Eindruck, ich gehe immer noch in die Schule. Wie ist das bei uns beim geistlichen Leben? Wenn die Bibelstunden, der Religionsunterricht oder der Taufunterricht vorbei ist, dann hat man es abgehakt, Unterricht beendet. Ja, wie viele Jahre gehen wir in die Schule der Jüngerschaft? Also ich bin definitiv noch mittendrin. Russell Burrell, vielleicht kennt ihr ihn, eine Koryphäe, wenn es um Gemeindewachstum geht. Er hat 5 Prinzipien von Jüngerschaft definiert. Und die möchte ich mit euch relativ kurz anschauen. 5 Prinzipien der Jüngerschaft. Das erste Prinzip wird festgemacht an Matthäus Kapitel 10. In Matthäus Kapitel 10, Vers 24 und 25, dort steht, Matthäus 10, 24 und 25, der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er ist wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausknern Beelzebub genannt? Wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen so nennen? Das erste Prinzip habe ich genannt, ein Jünger steht unter seinem Herrn und ein Jünger wird um Christi willen Verfolgung und Spott erdulden. Tönt nicht gerade sehr schön. Beide Elemente kommen in diesem Text vor. Das eine ist, der Jünger steht nicht über dem Herrn. Ein wichtiges Prinzip der Jüngerschaft. Wir sind nicht mehr als Jesus oder Gott, sondern wir sind der Nachfolger. Und die Reihenfolge sollten wir nie vertauschen. Nicht wir geben die Richtung vor oder sagen, wie es funktioniert, sondern das macht Gott. Und das Zweite, wenn sie den Herrn Beelzebub genannt haben, wie geht es dann dem Jünger? Ich wünsche keinem von uns Verfolgung oder Nachteile, weil er ein Gläubiger ist. Wünsche ich keinem. Und doch müssen wir der Realität ins Auge blicken. Jesus hat es erlebt. Die Jünger damals, denken wir an Petrus, denken wir an Paulus und andere, ganz zu schweigen von Stephanus. Wir müssen der Realität ins Auge blicken, dass auch wir als Jünger Nachteile im Leben haben können, bis hin zu Verfolgung und sogar bis hin zu Tod. Bin ich bereit für so einen Schritt, um Jünger Jesu zu sein? Eine Frage zum drüber nachdenken. Das zweite Prinzip, Lukas Kapitel 14. Lukas Kapitel 14, Abvers 26. Dort heißt es, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und dann überspringe ich ein bisschen und komme zu Vers 33. So auch jeder unter euch, der nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Und zwischendrin werden dann die Beispiele gemacht von dem König und von dem, der das Haus baut. Schon wieder so radikale Verse, nicht wahr? Und die Texte sind nicht nur für euch unbequem, sie sind auch für mich unbequem. Wenn ich da lese, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüdern, der kann nicht mein Jünger sein, dann frage ich mich, wie kannst du das sagen, Jesus? Du hast doch das Prinzip der Liebe eingeführt. Und ich habe nachgeschaut im Griechischen. Stimmt nur meine Lutherbibel nicht oder was steht dort? Aber im Griechischen steht wirklich Misseo. Da steht dieses starke Wort hassen. Ich bin froh, gibt es die Synoptiker und Paralleltexte. In Matthäus Kapitel 10, Vers 37, da steht es ein bisschen angenehmer für uns. Matthäus 10, 37, da heißt, wer Vater oder Mutter mehr lieb hat als mich, ist meiner nicht wert. Und das tönt schon besser, nicht wahr? Übrigens, dort das Wort für lieben ist Phileo. Auch spannend für den, der ein bisschen tiefer hineingehen möchte. Ein Jünger ist also bereit, dass er sagt, Christus ist mir mehr wert als Familie, Eigentum und Freunde. Ein Jünger ist bereit, Jesus an die erste Stelle zu setzen. Es sagt sich leichter, als dass es ist. Also für mich ist es auch ein tägliches Lernen. Denn jeder von uns hat seinen starken Willen, hat seine Wünsche, hat seine Bedürfnisse. Und die sind doch meistens so viel stärker und dominanter als das, was man in der Bibel liest oder was man sonst weiß, was richtig wäre. Und manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich versuche, so die eigenen Wege mit Gottes Wegen so zusammenzumengen, dass es so was Angenehmes wird. Nur um dann auf die Welt zu kommen, dass es doch ein ziemlich selbstsüchtiger egoistischer Kompromiss ist. Jesus sagt seinen Jüngern, vertraue mir, folg mir nach. Ihr kennt auch das Beispiel, wo die Bibel dann bringt von den Spatzen im Himmel. Sie machen sich keine Sorgen, weder ums Essen noch ums Nest. Gott sorgt für sie. Und was machen wir Menschen? Wir versuchen, Sicherheiten aufzubauen. Wir versuchen, uns irgendwie unsere eigene Welt zusammenzubauen und dann Jesus nebendran als Bonus. Jüngerschaft nach der Bibel ist andersrum. Erst Jesus und die weltlichen Sicherheiten als Bonus. Das dritte Prinzip, Johannes Kapitel 8. Johannes Kapitel 8, Vers 31 und 32. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn ihr bleibt in meinem Wort. Ein Jünger, der braucht den Fokus auf den, der vorangeht. Da wir Jesus nicht physisch vor uns haben, bleibt uns sein Wort. Das muss der Maßstab sein, der Führer, dem wir nachfolgen. Jesus selbst sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die Wahrheit entdecken wir hier in seinem Wort. Wie oft studiere ich die Bibel? Einfach nur für mich? Ich ertappe mich selber dabei, dass ich die Bibel sehr zielgerichtet studiere. Es fängt an mit der Lektion am Morgen. Da habe ich meine Lektion und die Bibel und schon ist vorgegeben, was ich studiere. Dann kommt die Morgenandacht im Heim. Ja, was will ich den Leuten mitgeben? Dann kommt die Abendandacht. Und ich merke manchmal, wie ich zielgerichtet die Bibel studiere. Für das, was ich gerade vielleicht als Anlass habe, wo ich etwas dazu habe, eine Beerdigungspredigt oder was auch immer. Aber lese ich die Bibel auch einfach für mich, weil ich Kraft suche, weil ich mehr über Jesus entdecken möchte? Wie studiere ich die Bibel? Ben Maxon hat mal verschiedene Stufen von Gehorsam oder Nachfolge aufgeschrieben. Und die sind eigentlich recht humorvoll, möchte ich sagen. Es fängt damit an mit der untersten Stufe. Und ihr könnt mal schauen, in welcher ihr seid. Unterste Stufe. Ich will tun, was mir gefällt, unabhängig davon, was Gott gefällt. Das ist so die unterste Stufe. Die nächste Stufe. Wenn Gott mir gibt, was ich möchte, dann gebe ich ihm auch einen fairen Anteil von dem, was er möchte. So der Kuhhandel. Wenn ich bekomme, was ich will, gebe ich ihm auch was. Die nächste Stufe. Wenn Gott mir zuerst das gibt, was ich möchte, dann gebe ich ihm das, was er möchte. Also, du gibst mir alles, was ich will, ich gebe dir alles, was du willst. Wäre das fair? Ja, manchmal handeln wir so. Die nächste Stufe. Zuerst gebe ich Gott das, was er möchte, und dann vertraue ich darauf, dass er mir gibt, was ich möchte. Ihr schmunzelt. Jetzt sind wir schon so beim Christ, oder? Es kommt noch eine Stufe. Ich werde Gott geben, was er möchte, unabhängig davon, was er mir gibt. Oh, das ist schon schwieriger. Ich möchte Gott geben, was er möchte, unabhängig, was ich bekomme. Es geht noch einen Schritt weiter. Ich will Gott das geben, was er von mir möchte, denn das ist es auch, was ich möchte. Und dann sind wir ganz oben. Merkt ihr so die Schritte, die verschiedenen? Manchmal entdecken wir uns selber beim Kuhhandel. Lieber Gott, wenn du mich hier segnest, dann gebe ich dir was auch immer mehr zurück oder ich bringe mich in die Gemeinde ein oder was auch immer. So der Kuhhandel, den kennen wir, glaube ich, jeder von uns. Als Kinder definitiv. Und irgendwann wird man dann so weise und weiß, naja, ich sollte Gott geben das, was er möchte, weil das ist ja gut und er schaut schon und dann balancieren wir uns dort. Aber können wir zu diesem Punkt kommen, ich will Gott das geben, was er von mir möchte, denn es ist auch das, was ich möchte. Dass mein Wille dahin kommt, dass er dem entspricht, was Gott möchte. Ein hohes Ziel. Wie gesagt, Jüngerschaft, ein Leben mit Ziel. Das vierte Prinzip, Johannes Kapitel 13. Johannes 13, Vers 35. Johannes 13, Vers 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Hier sind wir jetzt bei der Agape-Liebe angekommen. Der Jünger erbringt den Beweis, dass sein Leben von der Agape-Liebe durchdrungen ist, aufgrund seiner Verbindung mit Jesus. Ich glaube, keiner von uns hat so eine selbstlose Liebe in sich drin, dass er das tagtäglich leben kann. Ich bin überzeugt, wir können Agape-Liebe nur leben, wenn wir sie geschenkt bekommen, wenn sie durch uns fließt. Eins der klassischsten Beispiele für mich in der Bibel von dieser Agape-Liebe ist der barmherzige Samariter. Für jeden, der mal die Chance hat, nach Amerika zu reisen, besucht Loma Linda University. Dort ist eine große Skulptur vom barmherzigen Samariter. Und wenn ihr euch die anschaut, dann wird euch etwas auffallen. Und zwar das Aussehen vom Samariter. Der Samariter sieht aus wie ein Farbiger. Kurze Haare, dicke Lippen, er sieht aus wie eine farbige Person. Und jetzt setzt euch in diesen Kontext von Amerika hinein. Der barmherzige Samariter, ein Farbiger. Ich glaube, der Künstler hat es sehr bewusst gemacht und hat für mich eine starke Aussage da hineingelegt. Wie sieht es bei uns aus? Können wir die Agape-Liebe leben und ausleben? Wie gehen wir miteinander um, wenn jemand anders aussieht als wir, sich anders benimmt, als es die gesellschaftliche Norm ist? Wie gehen wir mit Kindern und Jugendlichen um, die vielleicht ausbrechen und eigene Wege suchen und nicht dem entsprechen, was man sich wünschen würde, auch für sie? Kann ich trotzdem die Agape-Liebe ihnen gegenüber haben? Kann ich ihnen trotzdem zeigen, dass sie ein Geschöpf Gottes sind, das geliebt wird? Für mich nicht immer einfach. Der fünfte Punkt, Johannes Kapitel 15. Im Gleichnis vom Weinstock. Johannes Kapitel 15, Vers 8 und Vers 16. Im Vers 8 heißt es: Darin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt, und werdet meine Jünger. Und Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Jüngerschaft hätte etwas mit Frucht bringen zu tun. Aber ich muss mich nicht anstrengen und krampfhaft versuchen, eine Frucht zu sein, sondern nach dem Beispiel vom Weinstock wird etwas durch mich fließen, was eine Frucht wachsen lässt. Ihr habt einige Gärtner hier in der Gemeinde, Leute, die selber einen Garten haben. Hat jemand von euch schon mal versucht, so die Tomate lang zu ziehen, dass sie größer wird? Schon mal probiert? Oder die Peperoni oder was auch immer? Macht ihr nicht. Ja, was macht ihr denn? Ihr wartet, ihr gießt, ihr schaut, dass sie möglichst keinen Pilz oder was auch immer bekommt oder keine Raupe, die die ganzen Blätter abfrisst. Aber ihr wartet und versucht, die Rahmenbedingungen so gut wie möglich zu schaffen. Vielleicht noch ein Tomatenhaus und so weiter. Ja, wie sieht das dann bei einem Jünger aus und geistlichem Wachstum? Kann ich es beschleunigen, indem ich dran ziehe? Kann ich es beschleunigen, wenn ich immer wieder drauf rumhacke? Ich kann versuchen, gute Rahmenbedingungen zu setzen. Dafür, oder so verstehe ich es, sind wir als Gemeinde da, für die Rahmenbedingungen. Wir sind hier ein wunderschönes Gewächshaus für Jüngerschaft. Und wir wollen versuchen, dass jedes Pflänzchen das bekommt, was es braucht, den Nährstoff, das Licht oder auch mal den Sonnenschutz, damit die Pflanzen möglichst gut wachsen, damit wir Frucht bringen dürfen, nicht damit wir die Tollen sind, sondern zu seiner Ehre. Ein wahrer Jünger, Jesu, er möchte andere Menschen anstecken mit dem, was ihn erfüllt, mit dem, was ihn glücklich und zufrieden macht. Ich habe jetzt 20 Minuten ungefähr gesprochen. Wie geht's euch, wenn ihr über Jüngerschaft nachdenkt? Ich hoffe, ihr seid nicht deprimiert. Jüngerschaft ist radikal und Jüngerschaft ist ein sehr hohes Ideal. Ich bin mir dessen bewusst. Aber wisst ihr was? Wir sind nicht alleine. Erinnert ihr euch an eure Zeit als Advaianer? Man hat angefangen als Jungwächter, nicht wahr? Man hat gerade mal so in die Uniform gepasst und in die kleinen Wanderschuhe und dann ist man da los. Hat euer Advaleiter euch gleich am Anfang auf eine Nachtwanderung, auf eine dreistündige mitgenommen? Wahrscheinlich nicht, oder? Also ich weiß nicht, wie es hier die Advaleiter machen, aber meiner nicht. Man hat langsam angefangen und man hat Schritt für Schritt hat man vorangehen dürfen. Und der Leiter hat geschaut, dass man sicher unterwegs ist. Er hat einen immer wieder ein bisschen gefordert, macht ihr auch, oder? Immer wieder ein bisschen mehr so die Leute herausfordern. Was kann man rauskitzeln noch? Aber man schaut, dass sie sicher sind und dass sie es können. Ich habe wieder angefangen mit Liegestützen daheim. Ich habe nicht mit 20 angefangen oder mit, ich weiß nicht, wie viel du machst, Heinz, aber ich habe nicht damit angefangen. Ich habe mit einer angefangen. Und am zweiten Tag waren es zwei. Und so habe ich langsam aber sicher, ich bin noch nicht bei 20, bei 15 momentan, aber langsam, eine nach der anderen. Und genau dasselbe ist auch bei Jüngerschaft der Fall. Das Ideal ist da. Das Ziel muss da sein für jeden von uns. Aber nimm einen Schritt nach dem anderen. Und wie wir ganz am Anfang gesagt haben, den Schritt durch Gottes Hilfe. Wir können aus uns heraus viel erreichen. Der eine hat einen starken Willen, der andere ein bisschen schwächeren. Es geht nicht um deine Willenskraft. Es geht um die Kraft, die vom Weinstock runterfließt. Um deine Verbindung zu Gott, die in dir diese Veränderung zur Jüngerschaft bewirken wird. Ich finde es eine wunderschöne Gelegenheit, dass wir die Gebetswoche mit einem Abendmahl abschließen dürfen. Diese Gebetswoche, die genau über Jüngerschaft gesprochen hat, über an Christus bleiben. Und was gibt es Schöneres, das mit einem Abendmahl abzuschließen, wo zeigt, Jesus, was hast du für mich getan? Ich nehme es an und durch meine Annahme bin ich ein Jünger von dir. Wer die heutige Gebetslesung schon gelesen hat, wenn nicht, tut es. Es ist aus dem Sieg der Liebe. Da steht nochmal ein Satz, den ich euch mitgeben möchte. Dort steht, Jesu Leben war ein Dienst aus Liebe, Selbstverleugnung und Selbstaufopferung. Alle, die von seinem Geist durchdrungen sind, werden so lieben, wie er geliebt hat. Mich hat dieser Satz, er hat mich ergriffen. Jesus, sein Leben war ein Leben oder ein Dienst von Liebe. Und genau das sehen wir auch im Abendmahl. Die Liebe, die dir und mir Vergebung geschenkt hat, die dir und mir Gnade geschenkt hat und die dir und mir Hoffnung schenkt. Mögen wir dieses Abendmahl und noch dieses Ende der Gebetswoche nutzen, um über unser eigenes Glaubensleben nachzudenken, über unsere Jüngerschaft, über unsere Nachfolge von Jesu. Und wenn wir das Abendmahl nachher zu uns nehmen, ermutige ich jeden Einzelnen, denk drüber nach, was Jesus dir bedeutet und welchen Raum er in deinem Leben haben darf.